Hat es gerade bei dir geläutet?
Ja. Es ist ja 4:45.
Da muss es ja läuten, natürlich. Willkommen zum Zahlensender. Die 46. Episode des Zahlensenders ist gleichzeitig die 46. Episode von Lost. Und sie heißt Fragezeichen auf Deutsch und auf Englisch. Hallo Jan.
Hallo. Auf dem Englischen heißt sie Fragezeichen?
Ja.
Verrückt. Hallo Phil.
Nicht eher Question Mark?
Ja, hallo. Ich denke auch eher Question Mark.
Jan hat das professionell an Phil weitergegeben, ohne dass wir das vorher abgesprochen haben.
Ja, und du machst es jetzt wieder kaputt.
Ja, und ich habe dann aufgehört.
Wieso? Wir sind doch nur zu dritt. Achso, du meinst, dass ich es verraten habe. Ja, okay. Beim nächsten Mal sage ich nichts, dann genieße ich einfach und schweige.
Wenn es wieder nicht funktioniert.
Ihr habt natürlich recht, es heißt natürlich im Englischen Question Mark, aber ich meine, es heißt auf Englisch und Deutsch deshalb gleich, weil der Titel das Zeichen ist.
Da hast du recht. Das wäre verrückt, wenn das einfach nur ein Zeichen ist.
Ja, das ist aber so.
Ach echt?
Ja, der Titel heißt einfach Zeichen, Fragezeichen.
Also es ist einfach nur das Fragezeichen-Zeichen.
Genau.
Verdammt, ich hatte nämlich jetzt schon die Idee für mein letztes Wort.
Tja. Ja, und die Folge ist geschrieben von Carlton Cuse und Damon Lindelof. Ich sage immer Damon und da fällt mir immer der Damon Hill ein, den Niki Lauda so genannt hat. Und das sind die beiden Hauptautoren. Die hatten wir, glaube ich, bei der Folge Lockdown zum letzten Mal. Also auch noch nicht so lange her.
War mir gar nicht bewusst, dass die so viele Folgen selber geschrieben haben.
Ja.
Ich dachte, die haben hauptsächlich Staffelauftakt und Staffelende gemacht immer.
Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Wir gehen stramm auf das Staffelfinale zu.
Yes!
Was jetzt... Die viertletzte Folge der Staffel. Und im Fokus steht erneut Mr. Echo. Beim letzten Mal, als eine Person aus dem Heck zum zweiten Mal im Fokus stand, hat sie danach nicht mehr lange gelebt. Das war in der letzten Folge. Aber mal sehen, wie das jetzt mit Mr. Echo weitergeht. Was auch überraschend ist an der Folge, wir erfahren sehr schnell, nachdem eine neue Mystery Box geöffnet wurde, was es damit auf sich hat.
Welche Box meinst du? Ich bin gerade...
Die Karte, die John Locke gesehen hat.
Ach genau. So, ja.
Das Fragezeichen.
Ja. Genau, das Fragezeichen.
Genau. Aber steigen wir direkt in die Folge ein, würde ich sagen. Und ich fange mal mit den Flashbacks an. Und der Flashback von Mr. Echo ist diesmal wirklich schnell erzählt. 4 Sätze.
Ja, ich bin gespannt.
Also, ja. Ich halte ihn auch nicht für besonders inhaltsvoll oder andersrum gesagt, negativ ausgedrückt, ich halte ihn für ziemlich belanglos in Bezug zur Folge. Das Einzige, was da vielleicht einen Bezug zur Folge hat, ist dieses Glauben finden oder Glauben verlieren. Und darum geht es so ein bisschen in der Folge zwischen Echo und Locke. Aber dazu später mehr. Also zum Flashback. Echo hat von seinem Bruder Yemi ja das Priesteramt beerbt, sag ich mal, und nennt sich jetzt Vater Tunde. Offenbar hat er vor, mit einem gefälschten australischen Pass in die USA einzureisen.
Haben wir eigentlich schon mitgekriegt, wie er nach Australien gekommen ist? Ich konnte mich nämlich nicht erinnern. Nee. Also ich war mir am Anfang gar nicht sicher, wo er jetzt eigentlich ist.
Ich mir auch nicht, aber in der letzten Folge hat er so sein Flashback aufgehört, dass der Soldat zu ihm sagte, Father, are you okay, Father?
Ja, aber das war ja noch in...
Das war in Nigeria.
Genau.
Und wie er nach Australien gekommen ist, wissen wir echt nicht. Wahrscheinlich wurde er dahin versetzt. Vielleicht, keine Ahnung. Vom Vatikan. Passiert sowas? Ich kenne mich da nicht aus.
Bestimmt. Ist er denn in Australien?
Ja, es gibt doch mittlerweile so ganz viele Priester aus dem Ausland, die in Deutschland tätig sind, weil es hier keinen Nachwuchs mehr gibt.
Ja, klar, ist er in Australien.
Irgendwie passiert das ja schon. Er steigt ja doch da ins Flugzeug dann.
Und er lernt da ja auch Leute kennen, die wir auch schon kennen und das nur aus Australien.
Ja, das ist sehr interessant, weil das habe ich mich nämlich diesmal auch die ganze Zeit gefragt. Der ist wahrscheinlich in Australien, dachte ich mir. Als ich die Folge zum ersten Mal geguckt habe, habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, warum er da jetzt Leute trifft, die ja eigentlich gar nicht in Afrika sind. Und ich habe früher immer gedacht, das spielt noch alles in Afrika. Ah. Aber das macht ja total viel Sinn, dass das in Australien ist.
Das erklärt auch, warum da so viele Weiße unterwegs sind.
Und die einen australischen Akzent haben.
Ja, okay.
Ach so.
Ja, ich glaube, ich habe es auf Deutsch geguckt. Da hatten die den nicht so. Ja, auf jeden Fall hat er vor, in die USA einzureisen, denn in einer Szene am Anfang gibt ihm jemand einen gefälschten australischen Pass in einem Beichtstuhl. Und das ist offensichtlich dann auch der Grund, warum Echo dann später auf dem Flug Oceanic 815 war.
Den er ja fast nicht bekommen hätte.
Weil er nämlich genau jetzt einen Job zu erledigen hat, denn sein, keine Ahnung, Bischof oder was auch immer, kommt gleich nach diesem Beichtstuhlerlebnis auf ihn zu und sagt ihm, ich habe einen Job für dich. Es behauptet jemand, ein Wunder sei geschehen. Und zwar ist ein Kind ertrunken und nach 2 Tagen wurde es wieder belebt oder ist wieder auferstanden. Und Echo ist skeptisch und sagt, das glaube ich nicht. Und genau deswegen sagt sein Chef oder Bischof, sagt ihm, deswegen will ich auch, dass du das untersuchst. Ja, und das macht Echo dann auch. Er geht zuerst zu dem Arzt, der die Autopsie durchgeführt hat. Und der hat ein Tonband von der Autopsie, wo man ganz offensichtlich erfährt, dass das Kind, was er da autopsieren wollte, plötzlich aufgewacht ist und um sich schreit. Und danach fährt er zur Familie von diesem Kind, das ist ein Mädchen, und trifft da jemanden, den wir schon kennen, nämlich den Wahrsager, der Claire, genau, auf den Flug 815 geschickt hat, gespielt von Nick Jameson, der ja das uneheliche Kind zwischen Chief O'Brien und Odo aus Deep Space Nine ist. Oder zumindest so aussieht. Kennst du nicht.
Hat der Claire wirklich auf das Schiff geschickt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder ob er ihr gesagt hat, sie darf es nicht nehmen.
Aufs Flugzeug.
Ja, Flugzeug, genau.
Ja, das war so ein bisschen hin und her. Am Anfang hat er ihr gesagt, ich weiß nicht mehr, was war denn das letzte? Ich glaube, am Anfang hat er ihr gesagt, sie soll das Kind behalten. Und am Ende hat er ihr gesagt, sie soll es weggeben und sie soll genau auf diesen Flug gehen.
Ah, okay.
Weil er für sie in San Francisco ein Pflegeelternpaar gefunden hat.
I see.
Ja. Daher kam dann auch immer meine Verwirrung, warum der jetzt plötzlich in Afrika ist, aber das ist natürlich in Australien. der sagt auch gleich, dass das alles gar kein Wunder ist zu Echo, der nimmt den so zur Seite, denn seine Frau hätte das nur erfunden. Weil er nämlich ein Schwindler ist, das gibt er jetzt hier auch zu, der mit der Wahrsagerei Geld verdient, also den Leuten so das Geld aus der Tasche zieht. Also das ist jetzt damit eigentlich auch aufgelöst. Da ist wirklich, steckt wirklich nichts dahinter.
Außer anscheinend bei Claire.
Warum?
Na, weil er sich da, also entweder Schauspieler, der da extrem gut. Und er sagt ja auch, dass er sich eben Informationen über Leute zunutze macht, um denen irgendwas vom Pferd zu erzählen. Und in dieser Szene, wo er ihr eben die Hände auflegt, habe ich so das Gefühl, als wäre es wie bei dem Wunderheiler bei Rose gewesen. So ein bisschen, ja, normalerweise bin ich ein Scharlatan, aber bei dir ist es auf einmal BÄM.
Okay.
Ja, und wir wissen ja auch gar nicht, worin sein Profit liegt, darin, wie er mit Claire umgesprungen ist, weil er gibt ihr ja sogar irgendwie ein paar tausend Dollar und zahlt ihr Flugticket und so.
Ja, stimmt.
Also wir wissen ja gar nicht, wenn er sie tatsächlich irgendwie abgezockt hat, worin jetzt sein Gewinn da lag.
Ja, ich glaube, Dani hat ja vermutet, dass er da vielleicht ein Geschäft mit diesen Pflegeeltern am Laufen hat, so die dann
Kinderhändlermäßig
bezahlen, genau. Ja,
ja.
Ja, aber wir wissen es nicht, das stimmt schon. Aber wir wissen, dass er zumindest jetzt zugibt, ein Schwindler zu sein.
Und aber das mit der Frau habe ich nicht verstanden. Also warum macht die das, nur weil er ein Betrüger ist?
Ja, weil ich glaube, sie will ihm das sozusagen immer wieder ins Gesicht reiben. So, hier, das ist ein Wunder und das ist ein Wunder, du Wahrsager. Und das ist ein Wunder, weil er meint, dass sie ist sehr fanatisch.
Ja. Hoffentlich mögen sie sich nicht so, die beiden.
Also, ich verstehe das immer noch nicht. Also glaubt sie jetzt, dass es ein Wunder war, oder erzählt sie einfach die Geschichte, um ihn irgendwie, keine Ahnung.
Ich glaube schon, dass sie das ein Wunder war. Oder dass sie, ich glaube das nicht, aber ich glaube, dass sie es glaubt, dass es ein Wunder war. So.
Ja, und er glaubt es auf jeden Fall nicht. Weil er glaubt nicht an Wunder, er sagt, das ist ja alles nur Scharlatanerei, weil ja. So macht er das ja.
Genau. Eben weil er selber ein verifizierter
Scharlatan ist.
Ja, ja gut, muss auf jeden Fall eine sehr harmonische Ehe sein.
Ja. Und der Arzt sei ein Stümper gewesen und das alles bestätigt Echos Meinung natürlich.
Der ist doch, glaube ich, auch, dieser Arzt ist doch, glaube ich, auch hauptsächlich Leichenbestatter, oder?
Das habe ich nicht mitgekriegt. Ist das so? Okay.
Ich weiß nicht, das sah so aus, sein Büro.
Okay. Stans gebrauchte Särge. Um mal wieder eine Monkey Island-Referenz zu bringen, die ihr nicht versteht.
Ja, richtig. Wieso nicht?
Na gut, die Phil nicht versteht.
Okay.
Weil ich das nie gespielt habe.
Egal.
Hast du gerade nicht gesehen, wie mir der Mund aufgegangen ist? Ne?
Wir können da ja ein Bild verlinken.
Ja, auch von meiner neuen Brille. Da habt ihr auch noch gar nichts zugesagt.
Ja, sieht gut aus.
Aber danke deine sehr. Frisur steht ja gut.
Boah, weißt du, ich war echt am Montag beim Friseur.
Tja.
Dieses Rot der Brille, das hat was.
Ich deck einfach mal unauffällig die Webcam zu.
Wir sammeln eben auch Informationen über Leute.
Genau, wie die anderen. Und der Wahrsager. Und die Tochter von dem Wahrsager, die starrt so ins Leere und guckt Echo dann aber noch so an, als der abhaut.
Ich habe da ein bisschen mich an der Exorzist erinnert gefühlt.
Ja, der macht ja so einen Job, genau. Ach so, von dem Mädel.
Ja, dass das eben, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie plötzlich von irgendeinem Shit besessen ist und Echo ihr das ausprügeln muss. Aber ich glaube, das wäre nicht
jetzt, wenn ich sage, dass ich den Exorzisten auch nie gesehen habe?
Ah, nee, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil das unheimlich ist wie die Sau.
Ja, aber das ist ja schon ein Kultfilm, den man mal gesehen haben muss.
Ach ja, es gibt so viel Kultfilme.
Wenn die Kultfilme so scheiß unheimlich sind, finde ich das vollkommen okay, wenn man sie nicht guckt.
Der Hauptdarsteller ist doch der hier Max von Sydow, der jetzt auch bei Star Wars, dem neuen Film, mitspielen soll.
Aha. Harrison Ford hat sich am Set übrigens das Bein gebrochen.
Ja.
Aber Mark Hamill, oder wie hieß Luke Skywalker?
Ja.
Ja.
Hat gesagt, es geht ihm schon besser. Okay. Und er spielt ja auch mit.
Da gibt's doch so ein Reddit-Bild, wo Mark Hamill mit einem Schild vor seinem hinter seinem Stuhl steht und hat auf dem Schild steht drauf, was steht da drauf, Phil? Ich weiß nicht mehr.
Mark Hamill, weiß ich nicht. Ich kenne nur eins mit Harrison Ford.
Mark Hamill gesagt? Ich meine, ja, Harrison Ford.
Verdammt, ich dachte, ich komme da jetzt raus. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, also, was da drauf steht.
Ja, ich weiß es wieder. Auf dem Schild steht, can do Kessel Run in 12 Parsecs, but cannot use a door. Irgendwie hat er sich wohl bei dem Durchschreiten einer Tür verletzt. Zudem ist die Tür aufs Bein gefallen. Ich habe keine Ahnung.
Ah, wie Lock. Um mal wieder auf Lost zurückzukommen.
Genau, der Flashback, der sollte ja ganz besonders schnell vonstatten gehen.
Wir reden ja auch deswegen meistens über was anderes.
Das ist immer die Relevanz der Dinge.
Genau.
Ja, Tochter.
Ja, das ist jetzt auch schon fertig, so. Weil Echo haut dann ab und später am Flughafen, Flug 815 vermutlich, weil man sieht auch so das Oceanic Terminal, da taucht dieses Mädchen wieder auf und erzählt von, sie grüßt Echo von Yemi, seinem Bruder, denn als sie zwischen den Welten war, hat er mit ihr gesprochen.
Und das ist, finde ich, noch eine zweite Verbindung von den Flashbacks zur Inselhandlung. Dass Yemi Leuten erscheint und mit denen spricht und ihnen sagt, was sie tun sollen.
Weil das ja auf der Insel auch passiert für Echo.
Und für Locke auch.
Aber das hat er dann ja nur geträumt. Okay, aber ja, das ist ja egal.
Ja.
Aber da ist da das erste Mal, glaube ich, dass jemand, eine Person erscheint, die nicht in der eigenen Vergangenheit vorkommt. Weil sonst war es ja bei, okay, ich führe es nochmal mit Beispielen aus.
Weil die Tochter, die Tochter kennt ihn nicht, meinst du?
Nee, das meine ich gar nicht. Auf der Insel, also bei Kate war es das Pferd, ein Ding aus ihrer Vergangenheit. Bei Hurley oder Hugo war das der Typ aus dem Irrenhaus, beziehungsweise sein imaginärer Freund. Wen haben wir noch? Bei John war es sein Vater. Nee, nicht John, sondern Jack.
Bei Jack.
Und jetzt ist es bei Echo sein Bruder, aber John sieht auch Echos Bruder im Traum.
Genau, und der kennt ihn ja eigentlich.
Und er kennt ihn
genauso wie die Tochter.
Genau.
Ja, stimmt. Hm.
Mysteriös.
Würde jetzt Mario sagen, wenn er da wäre.
Was?
Nee, mysteriös.
Ach so, der kommt ganz groß raus.
Ja, hoffentlich ist er bald mal wieder da, der Mario. Beim Staffelfinale muss er da sein.
Weil er das macht.
Punkt. Ja, dann macht er das. Okay, Echo ist auf jeden Fall sehr ungehalten darüber. Ach so, die Tochter sagt noch zu Echo, dass sie weiß, dass er kein echter Priester ist. Das hat Yemi ihr nämlich auch gesagt, aber dass Echo trotzdem an sich glauben soll. Und Echo ist davon total überfordert, was er da jetzt glauben soll. Dass sie Yemi kennt und offenbar mit ihm gesprochen hat im Jenseits. Und er schreit sie, glaube ich, an, dass sie nicht von ihm sprechen soll. Und dann kommt Libby noch dazu und bringt die so ein bisschen auseinander.
Ja, wo ich eben denke, da scheint so ein bisschen seine eigene Vergangenheit noch durch. So, now consider your next words very carefully und so weiter. Ne? Also, wenn der 2 Meter große, 2 Meter breite Echo Mädchen am Flughafen so anschreit.
Or I shoot you in the face.
Und ich fand's aber sehr dann überstrapaziert, aber ne, dass erstmal dieses angebliche Wunder passiert, dass dann Echos Chef Echo dazu auserkoren hat, dem auf den Grund zu gehen, dass dann ausgerechnet, wie heißt der, Emmy?
Yemi mit Y.
Yemi dieser Tochter auf der Schwelle zum Jenseits entgegenkommt von all den anderen Toten, die vielleicht noch Botschaften zu überbringen haben, damit sie dem Priester, der zufällig auf ihrem Fall angesetzt wird, auch noch der Bruder von Yemi ist, das dann überbringen kann. Also es ist schon sehr, sehr strapaziert für mich. Aber
du kannst es ja auch anders.
Hat funktioniert.
Du klopfst jetzt die Geistererscheinung auf Realismus ab.
Ich sollte damit aufhören bei Lost, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, du kannst es auch andersrum sehen. Alle anderen, die nicht Yemi gesehen haben, als sie Geistererscheinung hatten, die sind natürlich nicht auf ihn zugekommen.
Ja, das stimmt auch, ja.
Okay, kommen wir zur Insel, oder?
Ja, also ich habe bei den Flashbacks immer probiert, einen Bezug zur Insel herzustellen, aber irgendwie
gab's nicht so viel,
also höchstens metaphorisch gesehen im Sinne von Glauben, Nicht-Glauben. Und am Anfang hat er so gezweifelt und wurde erst am Ende vom Flashbacks eigentlich davon überzeugt, dass dieser ganze Auftrag, von dem er am Anfang meinte, so ein Bullshit, doch einen Sinn hatte.
Mhm.
Und er vielleicht besser direkt glauben sollte. Und auf der Insel ja von der Fieke, nee, nicht von der Fieke, von der Pike auf, von der Fieke auf, anfängt zu glauben oder direkt den Traum für bare Münze nimmt und gar nicht erst hinterfragt.
Ja.
Wo er in den Flashbacks hinterfragt und den Doktor aufsucht und wo sich dann rausstellt, dass der wahrscheinlich auch ein Scharlatan ist, was bei Medizinern ziemlich schlecht ist.
Ja, das stimmt. Also das ist ein Punkt, weil man hat ja oft in den Flashbacks gesehen, dass sich die Personen früher anders verhalten haben als jetzt auf der Insel. Also würde das ja hier schon sozusagen der Bezug da sein.
Mhm.
Ja, das macht Sinn. Okay, wie geht's los? Echo ist am Strand und Anna Lucia kommt vorbei, obwohl sie ja tot ist. Sie macht auch Echo ziemlich schnell deutlich, dass das hier ein Traum ist. Und er jetzt was anderes tun muss, als seine Kirche zu bauen. Denn Locke muss wieder auf den rechten Weg gebracht werden, denn der ist von seinem Pfad abgekommen, sagt sie. Das ist alles wieder so ein surrealer Traum, der wieder ganz schön gemacht ist. Echo findet sich dann in dem Bunker wieder, wo Yemi an der Taste sitzt. Und überall sind Fragezeichen. Auf dem Computer sind Fragezeichen. Und der Counter besteht nur noch aus Fragezeichen. Und Yemi sagt dann genau das, suche das Fragezeichen und nimm eine Axt mit. Ja, und
ja.
Und dann wacht er auf, glaube ich schon. Also wieder so eine schöne Traumdarstellung an der Stelle. Ja, jetzt kommen wir zum Bunker, denn in der letzten Folge waren ja Locke, Jack und Kate bei Sawyer am Strand, als dann Locke zu Jack meinte, ich muss dir was erzählen, wegen dieser Waffe, die Anna Lucia ja hatte, was Sawyer erzählt, und Locke fiel dann ein, dass sie vielleicht die Waffe benutzen würde gegen Henry. So, und diese Gruppe kommt jetzt vom Strand zurück beim Bunker an. Allerdings, wie wir ja schon wissen, zu spät. Michael kommt gerade aus der Tür gestolpert und bricht vor ihnen zusammen.
Ist ja auch schwer verwundet.
Ja. Er hat sich ja in die Schulter geschossen. Aber jetzt wissen wir ja zumindest, dass Michael nicht fort ist. Was wir ja schon vermutet hatten. Sonst hätte es ja keinen Sinn gemacht, sich in die Schulter zu schießen. Drinnen prüft Kate Anna Lucias Puls und erklärt sie dann für tot. Als Ärztin. Sawyer kümmert sich.
Doof, dass kein Arzt in der Nähe ist, der das ein bisschen besser überprüfen kann.
Ja, aber das liegt jetzt einfach daran, weil Jack sich dann halt um Libby kümmert, die ja zumindest noch Lebenszeichen von sich gibt. Denn Sawyer beugt sich so über Libby und sie spuckt ihn dann mit Blut voll. Und das ist ja zumindest erstmal ein Zeichen, dass sie noch irgendwie da ist.
Ja. Die hatten wir ja letztes Mal schon für tot erklärt.
Genau. Ja. Ist sie aber nicht. Und Jack will jetzt wieder sofort, wie es in solchen Situationen der Fall ist, natürlich Henrys Verfolgung aufnehmen.
Wo ich echt denke, hallo, du bist der Arzt, da ist eine Frau mit zwei Kugeln im Bauch.
Ja.
Ja, genau das sagt Sawyer.
Genau.
Ja. Aber ohne Scheiß, in dieser Szene, wo Sawyer sich über Libby bückt, saß ich hier gerade und hab Müsli gegessen und ich hab mich so erschrocken. Dass mir das Müsli durch die Bude flog.
Okay. So ein bisschen wie bei Alien. Das ist Alien,
ja,
aus dem
Bauch. Ungefähr so.
Ja.
Gott, war das prompt.
Naja, und das sieht dann Jack auch relativ schnell ein.
Ist ja mit Libby eigentlich ein bisschen wie mit der Tochter von dem Wahrsager, oder? Also sie ist tot, aber sie ist doch nicht
tot.
Ach
so, ja.
Ich bin nur verzweifelt auf der Suche nach Verbindungen von den Flashbacks zur Insel.
Ja, aber ich glaube, der ist wirklich verzweifelt.
Naja, Kate hatte sie ja noch nicht für tot erklärt. Also das, das ist noch alles ganz im grünen Bereich.
Ja. Wenn jemand nicht mehr atmet und die Augen gebrochen ins Leere starren, dann kann Kate sagen, sie ist tot.
Ja. Naja, Echo ist in der Zwischenzeit auch hinzugekommen und bietet jetzt an, mit Locke zusammen nach den Spuren zu suchen, denn Locke ist ja ein großer Spurenjäger. Locke stimmt da auch zu, weil er kann da gerade eh nichts tun und kommt sich da eh so ein bisschen fehl am Platze vor. Und die beiden brechen auf. Ich beschreibe jetzt einfach mal noch die weitere Bunkerhandlung von der Folge. Das ist zwar jetzt nicht linear, aber ist ja egal. Ach, da kommt auch nicht mehr so viel im Bunker. Und danach gucken wir uns die Geschichte mit Echo und Locke an, die eigentlich der Hauptteil ist.
Man sieht noch ganz gut, dass es Michael so ähnlich geht wie Jan auch bei Müsli.
Ja, stimmt.
Ja.
Und zwar hat...
Also der auch leicht überrascht ist, ja, und etwas schockiert, dass sie doch noch am Leben ist, weil er natürlich Schiss hat, dass er ihn verpfeift.
Genau.
Gott sei Dank, ja, so soll es auch, dieser Penner.
Ja, Michael ist jetzt nicht mehr so der Sympath.
Der war noch nie ein Sympath, aber jetzt ist er ein Antipath.
Ja, genau. Er ist auch in der Folge, also er findet ja auch, dass das alles scheiße ist, was er gemacht hat. Das sieht man so ein bisschen, dass er immer so allein irgendwo in den Ecken steht und den Kopf hängen lässt.
Ja, also ich finde so ein richtiges Arschloch, so wird er nicht gezeigt.
Mhm. Ja, als ein Mann ohne Alternative.
Genau.
Naja, Libby ist auf jeden Fall mehr bewusstlos als bei Bewusstsein und kann Michael bisher daher auch nicht verpfeifen. Jack wird relativ schnell klar, dass er nichts mehr für Libby tun kann, weil die Blutung hat aufgehört und das heißt dann wohl, dass sie innerlich verbluten wird. Er kann nur noch ihr Medikamente geben, um ihr die Schmerzen zu ersparen. Und daraufhin schickt er Sawyer los, weil er nämlich keine Medikamente mehr hat, um das Heroin zu holen, das Sawyer mit den Medikamenten und den Waffen aus der Waffenkammer verschleppt hat. Und Kate soll mitgehen. Sawyer wird dann auch, oder so, durchschaut den Plan dann auch, dass Kate sozusagen dann damit weiß, wo Sawyer die Waffen versteckt hat.
Und das war ein ganz schöner Arschlochplan. Also ich verstehe schon, dass er die Gelegenheit nutzt, aber das war schon fies. Also die Situation jetzt so auszunutzen und Sawyer in so eine Situation zu bringen, wo er nicht anders kann, weil Sawyer Libby jetzt natürlich auch nicht unnötig leiden lassen will. So fies ist er ja doch nicht. Also das war schon, war schlau, aber war echt
nicht. Ja, vor allem, weil das ja nicht, er macht das ja nicht, als dass er so sagt, ich mach's da nicht, sondern er hat das so hingebogen, dass Sawyer
höchstens sagen muss. Hat Sawyer die Schuld zugeschoben, ja.
Genau, ja. Ja, aber Sawyer hat es zumindest erkannt und dann gehen die beiden aber auch los. Das habe ich mir gerade gar nicht aufgeschrieben, aber die kommen ja auch dann später bei dem Versteck an und das ist tatsächlich bei Sawyer im Zelt.
Ja, was ich ein super Versteck fand. Ja. Weil alle ihn ja immer nur beobachtet haben, wie er in den Wald geht und wo er wohl seinen Stash hat und niemand ist auf die Idee gekommen, direkt in seinem Zelt nachzugucken.
Nur Hurley hätte es finden können, als er mit Sawyer im Zelt geschmust hat. Naja, aber unterm Boden halt ist irgendwie so eine Platte vom Flugzeug und da hat er das, eine Luke und da hat er es drunter versteckt. Ja, Hurley kommt nämlich dann auch noch irgendwann dazu, weil er Libby sucht.
Weil die ja am Abend vorher weg ist, um die Decken zu holen, oder? Oder wie lange ist das jetzt
her? Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Stimmt, die sind ja gleich Tag. Ja.
Ja, genau. Der ist natürlich dann entsprechend niedergeschlagen. Jack gibt dann später der Libby das Heroin und Hurley und Jack bleiben bei Libby, bis sie dann stirbt. Aber vorher sagt Libby noch unter Schmerzen Michael, was Jack aber so interpretiert, dass sie sich nach ihm erkundigt und er sagt, Michael, geht's gut. Ja, und dann ist
Libby tot. Aber Libby kriegt das ja mit, dass er sagt, mach dir keine Sorgen, ihm geht's gut. Und dann siehst du, wie sie total Panik
kriegt. Der Gesichtsausdruck, ja.
Ich meine, vielleicht kriegt sie auch die überragende Panik, weil sie total unter Heroin steht. Aber ja, okay, das ist halt nur für den Zuschauer, der weiß, was passiert ist, offensichtlich, dass sie eben Panik hat, weil sie weiß, dass Michael am Leben ist und überhaupt auch noch da, genau.
Sonst passiert im Bunker, glaube ich, dann nichts mehr.
Nicht in dem,
genau. Gute Überleitung, denn Echo und Locke sind ja unterwegs, weil sie losgegangen sind, um die Spur zu suchen und Locke fällt relativ schnell auf, dass das gar nicht Echos Idee war. Denn Echo verfolgt ja das Ziel, was er in seinem Traum genannt bekommen hat, nämlich Locke wieder auf seinen Weg zu bringen und zum Fragezeichen zu führen. Als Locke das erkennt, will er erstmal zum Bunker zurück, weil er irgendwie keinen Bock auf Echo hat und überhaupt so auf die ganze Geschichte, weil er ist ja der von seinem Glauben sozusagen abgefallen ist durch Henry. Ich bin gemutet.
Ach ja.
Ach Tim.
Es wird auch was fehlen, wenn es nicht passieren wird.
Ja.
Ich weiß immer noch nicht, warum das passiert mit dem Muten. Das passiert einfach gelegentlich. Ich drücke keine Taste oder so und dann werde ich einfach gemutet. Ich weiß ja jetzt, wie man es wieder behebt.
Der iTunes Explicit Tag Filter.
Genau. Naja, auf jeden Fall, Locke erkennt das und will dann zurück und dann knockt ihn Echo mit seinem Kopf aus. Also zwei große Köpfe prallen gegeneinander und Locke liegt da. Später wird er dann wieder wach. Was passiert dann eigentlich? Ach so, dann erklärt ihm Echo so ein bisschen, warum er das tut. Und das,
ja, das war ja so, you hit me. Yeah, you were being difficult. Sagt er einfach.
Ja, er fragt dann nach diesem Fragezeichen, was das denn ist.
Von diesem und Fragezeichen kann Echo aber nichts wissen, oder? Also das kann der wirklich nur aus einem Traum haben.
Ja, genau.
Genau, das weiß der
nicht. Das weiß ja außer Locke niemand.
Überragenden Gewalt die Feuerschutztüren heruntergerissen.
Ja, das kann er nur aus dem Traum haben. Und dann zeigt ihm Locke die Karte und Echo sagt sowas wie, dass die Karte ungenau sei. Und Locke meint dann nur, are you kidding me?
Ja, stimmt, er fragt, ja, soll das hier ein Fluss sein? Und Locke meint, ja, das ist halt so eine Linie.
It's a wavy line.
Habe ich halt so gesehen.
Ja. Naja, Locke ist da drauf zwar immer noch skeptisch, er hummelt. Er hummelt durch die Gegend, weil er hat ja noch Krücken. Und deswegen hummelt er ihm hinterher. Und irgendwann tritt er oder Echo auf so eine Marienstatue, was darauf hindeutet, dass sie sich der Beechcraft nähern, da die ja dort überall rumliegen. Echo war ja auch schon mal hier bei der Beechcraft, nämlich mit Charlie damals.
Ja, da hat er das Kreuz dann, oder? War das da, wo er das Kreuz gefunden hat von seinem Bruder?
Genau, und hat dann das Flugzeug in Brand gesteckt mit Bruder.
Und ist seitdem der wirkliche Priester.
Wenn man das so sehen will. Ja, aber Locke erzählt ihm jetzt, wie es hier zu dem Unfall kam. Und jetzt sagt er auch so sarkastisch, dass er sein Opfer war, das die Insel verlangt hat.
Ich weiß gar nicht, ob das sarkastisch gemeint wird. Das hat er ja schon mal gesagt. Also das ist ja nicht das erste Mal. Der murmelt es ja eher so vor sich hin und sagt dann ja auch zu Echo, als der nachfragt, was das war, nix, lass uns weitergehen.
Okay, also ich dachte, dass man dadurch nochmal zeigen wollte, dass das jetzt seine Meinung sozusagen geändert hat, dass er jetzt halt nicht mehr an diese Geschichte glaubt. Und ich dachte, das wäre jetzt so ein abfälliger, er hätte das so abfällig jetzt gesagt. Dass er jetzt halt nicht mehr davon überzeugt wäre, dass er sein Opfer sei, das die Insel verlangt hat.
Ja, würde gut passen, ja.
Wie auch immer, sie schlagen dann ein Nachtlager auf, weil es dann irgendwann dunkel wird. Und nachts hat Locke wieder einen Traum. Das weiß man am Anfang, glaube ich, noch gar nicht, dass das ein Traum ist.
Beziehungsweise sieht es erst Yemi, so aus, als wäre es Echos Traum, oder?
Oder dass es echt wäre.
Genau, weil
ach so, stimmt, Locke schläft und Echo wird von Yemi da weggenommen.
Aber man sieht auch, dass Locke sehr aktiv gerade träumt. Weil er so die Augen bewegen sich so krass unter den geschlossenen Lidern. Das ist in einer sehr aktiven Schlafphase.
Ich sehe gerade, Dani ist eingetroffen. Sie sagt aber noch nichts. Hallo Dani schon mal.
Hallo, ich wusste nicht, ob ihr noch aufnehmt, deswegen wollte ich nicht dazwischen plappern.
Hast du jetzt?
Ja, kein Problem.
Ja, Tim hat ja gesagt.
Du kannst gerne dazwischen plappern. Du hast doch wahrscheinlich die Folge noch gar nicht gesehen,
oder? Ja, ich habe sie nachgelesen.
Okay, ja, dann kannst du gerne trotzdem dazwischen plappern. Okay. Kein Problem. Ja, also Yemi erscheint Echo und klettert dann diesen Wall oder diesen Berg hoch, wo früher die Beechcraft auch in dem Baum hing. Und Echo folgt dem nach oben. Und als er oben angekommen ist, sitzt dann Yemi in einem Rollstuhl, wahrscheinlich in Locks Rollstuhl. Und was sagt er? Weg, Locke, auf. Und dann fällt Echo rückwärts runter. Und dadurch wacht Locke auf. Und dann erkennt man auch, dass das ein Traum war.
Ja.
Das erklärt er jetzt auch alles Echo?
Na, so richtig ja nicht. Er sagt ja nur, zeigt ja nur da oben rauf und geht Echo los klettern und er sagt, stopp. Und da ist genau dieses Zögerliche, wo Sawyer auffällt, dass ihm die Knarre von Anna Lucia entwendet wurde. Und Locke nur sagt, Jack, ich muss dir da was erzählen. Und dann ist ja auch die war ja auch die Folge zu Ende, mehr oder minder. Also er hätte auch sagen können, Echo bleibt sitzen, ich hab geträumt, du fällst da oben runter, weil ich hatte wirklich richtig Schiss, dass das wahr wird.
Ja, und es ist ihm ja schon mal passiert. Mit Boone.
Ja, genau.
Deswegen will er auch, glaube ich, nicht, dass der Echo da hochklettert. Aber du hast natürlich recht, das ist auch wieder genau wie diese Szene mit dem Netz, mit Kate und Jack. Er hätte einfach nur 3 Worte mehr sagen müssen und dann hätte er nicht hinterherlaufen müssen oder hier, dann wäre Echo vielleicht unten geblieben. Vielleicht aber auch nicht, weil Echo ist ja jetzt total überzeugt, dass das, was er da tut, das Richtige ist.
Ich habe auch, haben wir eigentlich darüber geredet, Echo wird ja immer gesagt, hilf Locke, er ist von seinem Pfad abgekommen. Und so ein bisschen haben wir mal, wir haben gar nicht darüber geredet bisher, was dieser Pfad ist, oder? Oder sein kann.
Nee, haben
Habt ihr Ideen? Ich weiß nicht genau, weil er die ganze Zeit ja immer auf den Knopf drückt und dann.
Ja, eben, das kommt ja später noch, wenn sie in der anderen Station sind. Er hat seinen Glauben daran verloren, dass das
Sinn macht. Dass
er einem wichtigen Plan folgt, indem er die ganze Zeit den Code eingibt.
Weil eben Henry gesagt hat, ich habe nicht drauf gedrückt und es ist nichts passiert.
Er ist ja schon seit der ersten Staffel so drauf. Also er sagt ja schon, also der Auslöser ist sicher, dass er wieder laufen konnte. Da ist er jetzt irgendwie
schon.
Ja,
und es ist ja auch jedes Mal so, wenn er seinen Glauben verliert, stimmt was mit seinen Beinen nicht.
Ja, genau. So wie jetzt. Genau, vielleicht deswegen. Ja.
Das macht echt Sinn mit den Beinen. Als Indikator. Also meine ich ernsthaft jetzt, weil das sieht man dann ja später noch, nicht in dieser Folge, glaube ich.
Ja, das war ja auch, als Boone abgestürzt ist, da hat er doch auch irgendwie, konnte er nicht mehr laufen davor.
Genau, und dann ging das Licht im Hatch an und dann war wieder gut.
Ja. Ach genau, da war ihm ja dieser Splitter von diesem Trebuchet ins Bein gespannt.
Stimmt, das hatten die ja auch gebaut.
Genau, aber jetzt klettert Echo tatsächlich da hoch. Und fällt nicht runter, weil da oben nämlich gar kein Rollstuhl
steht. Aber was ich da wieder bescheuert fand, war, wie Locke unten steht und halt ruft, sei vorsichtig, sei vorsichtig.
Halt dich an der Axt fest.
Ich meine, was soll das bringen? Natürlich wird er da vorsichtig hochklettern und da hilft es nicht, wenn dir die ganze Zeit einer dazwischen ruft.
Ja, das stimmt. Das ist eher kontraproduktiv. Ja, aber hier bringt das schon was, dass er die Axt dabei hat, der Echo. Das hat er ja auch in seinem Traum erfahren. Denn damit kann er sich immer so festkeilen. Und oben ist eigentlich eine ganz schöne Szene. Er blickt sich erst so um in die Landschaft von Locke weg, sieht da aber nichts. Und das will er dann Locke auch mitteilen, dreht sich um, schaut nach unten und sieht ein riesiges Fragezeichen genau auf dieser Lichtung, auf der das Flugzeug liegt, und das Flugzeug liegt sozusagen auf dem Punkt von dem Fragezeichen.
Also das Fragezeichen ist da ja nicht draufgemalt, sondern da wächst halt nichts.
Genau, das ist eine grüne Lichtung und auf der Bahn, wo das Fragezeichen verläuft, das stellen die später fest, hat jemand Salz gestreut, damit da nichts wächst. Und wer musste hier an Indy 3 denken? Niemand?
Nein.
Das X markiert den Punkt?
Nein.
Ja, ein bisschen.
Also in Venedig, ja, in der Bibliothek. In der, ja. Aber ich musste nicht dran denken.
Nein, ich auch nicht.
Ah, okay, ich schon. Na gut, dann sind jetzt die beiden wieder unten und jetzt wird Locke auch so langsam schon wieder ein bisschen euphorischer, denn sie entdecken unter dem Flugzeug tatsächlich eine Luke. Die sie dann gemeinsam öffnen, wieder mit der Axt, um die Riegel zur Seite zu keilen.
Und Locke will ja dann auch selber derjenige sein, der die Luke wirklich öffnet.
Genau, schafft's aber nicht und Echo hilft ihm dann einfach.
Ja, aber dann darf er ja schon. Er fragt dann ja Echo.
Ja, aber er schafft's trotzdem nicht allein.
Die, ja klar, nicht das, die Riegel.
Weil es viel zu schwer ist. Ja. Egal. Auf jeden Fall ist da drunter wieder so eine vertikale Luke und Schacht nach unten, aber diesmal mit einer intakten Leiter. Die Luke ist auch größer als die andere und die klettern dann da rein. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Obwohl die gehen dann halt in diese Station rein und die scheint irgendwie noch deutlich besser in Schuss zu sein als die, wie heißt sie denn? Die andere Station, die Schwanstation.
Ah, okay.
Die Schwanstation, ja, der Hatch.
Nee, ist Hatch der Schwan? Das war das Krankenhaus-Ding, ne?
Nee, Schwan ist schon der, okay, der Hedge. Das Krankenstation.
Das ist der Esculap-Stab. Ja, okay.
Genau, ja. Ich glaube, der Stab heißt die auch. Aber ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass das jetzt erst zum ersten Mal überhaupt als die Schwanstation erwähnt wird in dieser oder ja, ich glaube in dieser Folge. Aber man sieht das ja schon, weil da ist so ein Schwan in dem.
Genau,
in dem
genau.
Logo. Und ich glaube, in dem Orientierungsvideo steht es doch auch, das steht auch am Anfang Station Nummer sowieso von so vielen.
Ja. Stimmt, The Swan steht da, ja. Und genau. Und diese. Ich wollte genau das sagen,
glaube ich, was du jetzt sagen wirst.
Nee. Ja, dann sag's. Ich sag eh schon so viel.
Und diese Station heißt The Pearl.
Genau. Und das ist ziemlich einfallslos, denn dann ist einfach in der Mitte ein Kreis, wo normalerweise noch was drin ist. Diese Perle ist viel kleiner als die Schwanstation. Die ist vielleicht nur so 15 Quadratmeter unten, dieser Raum. Dafür sieht es so aus, als wäre sie wie dieses Dharma-Logo angeordnet. Also sie hat irgendwie so ein Achteck oder Zwölfeck und in jeder Seite sind so Monitore eingelassen, mehrere übereinander. Also es ist offensichtlich eine Beobachtungsstation. Und in der Mitte stehen zwei Sessel, um die Monitore zu beobachten. Ja, auf einem Monitor sehen sie dann sogar noch Jack, der gerade durch die Schwanstation.
Ja, sie drehen halt den Strom auf. Das meinte ich mit, die Station ist noch gut in Schuss. Also das ist alles nicht so verfallen, weil als wir in den Schwan das erste Mal rein sind, sah das ja alles sehr sehr
nee. Da war doch Desmond vorher.
Ja, ja, aber meinst,
glaube ich,
der Eingang, der war so genau. Ein bisschen unter Wasser. Ich meine, da war jetzt auch eine kleine Pfütze, aber.
Ja, okay, das war ja auch nicht der richtige Eingang.
Ja, aber
Eingang.
Die Station hier ist ja verlassen, da ist keiner drin. Aber trotzdem funktioniert das alles noch. Also die drehen ja nur an irgendeinem Regler und dann geht da das Licht an und die Monitore gehen an.
Das stimmt, ja. Und dann drückt er noch auf, da steht sogar noch was auf dem Monitor, willst du das Log drucken? Und dann drückt er Yes und das so ein Nadeldrucker druckt dann irgend so ein Log aus.
Hast du erkannt, was das ist? Das sind die
Code-Zahlen. Ich hab nur Zahlen und Accepted.
Genau, es sind nämlich die Zahlen, die immer eingegeben werden, alle 108 Minuten. Und wenn die nämlich eingegeben werden, dann kommt Accepted.
Ich dachte, es wären Uhrzeiten, wann die eingegeben werden. Stehen da auch
die
Zahlen?
Ich meine, da stünden die Zahlen, aber jetzt hast du mich verunsichert.
Na, das können wir ja nochmal auf dem Bild irgendwie nachgucken.
Und es gibt ein Rohrpost-System.
Ja,
genau. Wie bei Hallo Spencer.
Ja, genau. Ich habe auch an die drehenden Stühle bei Hallo Spencer gedacht, weil da stehen ja auch so zwei Sessel hier
ja,
in der
genau.
Mitte. Und das funktioniert auch noch, das Rohrpost-System, denn da steckt dann Locke diesen Zettel rein, wo er die kleine Karte drauf gemalt hat und der fliegt dann durch die Rohrpost weg. Es gibt noch einen Fun-Fact. Damon Lindelof hat erzählt, dass es Absicht war, ich habe ja noch gar nicht erzählt, auf dem Tisch neben den Sesseln liegt noch eine brennende Zigarette.
Ach, die brennt? Okay.
Und die brennt, ja. Also, wie heißt der? Damon Lindelof hat erzählt, das wäre Absicht gewesen, dass sie die brennen lassen haben. Ob das jetzt stimmt oder einfach nur...
Das war als Zeichen, dass da gerade noch einer drin war.
Und das war für die anderen beiden nicht mal interessant.
Vielleicht haben die es ja nicht bemerkt, obwohl das hätte man wahrscheinlich riechen
müssen. Mich hat es auch gewundert, dass sie dieses Rohrpostsystem nicht versuchen, irgendwie nachzuverfolgen, wo das hinführt.
Ja gut, aber das ist wahrscheinlich schwierig.
Hast naja, du gemeint, weil wenn sie dann die schauen sich ja noch dieses Orientierungsvideo an. Und darin wird ja gesagt, hier mittels dieses Rohrpostsystems könnt ihr die Berichte direkt zu uns bringen. Die landen dann bei uns. Und das hätte ich schon interessant gefunden, wo das ist und wer das ist.
Es ist wahrscheinlich schwierig, das zu verfolgen, weil das kann ja überall hingehen, das Jahr.
Ja, aber man kann ja wenigstens das mal versuchen. Aber egal, sag doch mal was zu dem Orientierungsvideo.
Genau, Echo findet diesmal einen Orientierungsfilm nicht als Filmrolle, sondern als Betamax oder Video 2000, irgend so ein altes Videoformat. Und die spielen das ab. Und da kommt jetzt ein Dr. Mark Wickmund, den wir schon kennen, allerdings unter einem anderen Namen. Das ist der gleiche, der das Orientierungsvideo im Schwan, in der Schwanstation gemacht hat und hieß da ja noch Dr. Marvin Kendall.
Und hatte da nur einen Arm. Und
jetzt
hat er beide.
Wieder beide? Ah, okay. Interessant.
Und trägt einen Rollkragenpullover.
Ja. Und er sagt, dass das hier die Station die Perle ist. Es ist, glaube ich, Station 5. Das andere war, glaube ich, Station 6. Egal. Und das genau im Prinzip die Station dafür da ist, was der Jan damals auch schon gedacht hat, nämlich um die anderen Stationen zu überwachen, weil dort Experimente ablaufen, beziehungsweise in dieser Station das Experiment abläuft, ja, zu dokumentieren, wie sich die Leute in den anderen Stationen zu verhalten haben, nein, wie sie sich verhalten. Und dafür ist auch genau dieses Rohrpostsystem, weil denn die beiden Beobachter, die hier für, ich weiß nicht, 2 Monate oder so eingesetzt sind, die müssen alles in so ein Notizbuch notieren, das dann zusammenrollen und über das Rohrpostsystem wegschicken. Und das geht dann direkt zu uns, sagt er.
Ja, und er sagt ja eben auch ausdrücklich, wir haben den Leuten da eine Aufgabe gegeben und ihr sollt einfach gucken, ob die das machen. Deshalb kommt ja Locke da dann so in seine Krise.
Ja, das lässt ihn jetzt wirklich vollständig vom Glauben abfallen, weil vorher hat er ja wenigstens, jetzt hat er wieder so ein bisschen Mut gefunden, weil sie den Bunker gefunden hatten, aber jetzt deckt sich das ja vollständig mit dem, was Henry erzählt hat, dass das alles nur unnützer Quatsch war, den er da in dem Bunker gemacht hat.
Ich habe gerade nochmal auf der DVD nachgeguckt, das sind wirklich Uhrzeiten oder es sind Stunden, Doppelpunkt Minuten, aber wenn man die voneinander abzieht, kommt halt immer 108 raus.
Ah, ja. Das heißt, sie haben die Zahlen nicht nochmal, nur sie haben Accepted hin.
Genau, genau. Wir brauchen ja auch nicht die Zahlen.
Deutet ja darauf hin, dass die dann richtig waren. Okay, das heißt, das ist das Log von der Schwanstation. Ja, aber Echo findet, und das finde ich jetzt sehr seltsam, er findet sich jetzt dadurch viel mehr durch seinen Glauben bestärkt und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, warum er jetzt dadurch in seinem Glauben bestärkt
wird. Ja, ich auch nicht. Ich konnte auch sein Argument gegenüber Locke nicht, ja, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, bisschen.
Ja, weil für mich war es jetzt eigentlich so offensichtlich, so wie Locke sich fühlt, guck mal, wir wurden die ganze Zeit verarscht.
Genau. Die haben hier so ein soziales Experiment gemacht und wir haben gedacht, das wäre ja wirklich, wirklich was Bedeutendes. Und was sagt Echo? Dann, wir machen es, weil wir glauben, dass es wichtig ist oder so. Und was ist denn das bitte für ein Grund?
Ja. Das ist ja fast so wie, ich weiß, dass es richtig ist, weil ich spüre keine Schuld. Ja, und damit endet die Folge eigentlich schon. Na, was heißt schon? Wir haben jetzt auch schon 50 Minuten geredet. Also, Jan hatte recht, kann man abschließend sagen.
Ich wünschte, alles manchmal hätte
Unsinn.
Ich das nicht.
Nein,
warum bin ich so perfekt?
Ja, dann habe ich was vergessen?
Ich verstehe das nicht. Ich wollte jetzt mal gucken, was dieser Zeitstempel sagt. Das wären 79 Jahre ungefähr. Aber auf dem Dharma-Video steht ja Copyright 1980.
Wie kommst du denn auf 79 Jahre?
Ich habe die... Ah ja, man muss ja eigentlich nur die ganzen 108 Minuten zusammenzählen, ne? Ich habe die Zeit... das sind ja alles Minuten. Von diesem Log habe ich mal eine ausgenommen und... einfach nur in Jahre umgerechnet.
Ja, aber wie kommst du auf 79 Jahre? Oder? Ach, steht da nicht das Jahr mit drin?
Nee, da steht ja auch nicht die Uhrzeit, da steht ja nur eine summierte Zeit sozusagen. Sind ja diese ganzen 108 Minuten aufsummiert.
Ach so.
Und das kommt.
Na, dann ist das vielleicht so ein Unix-Timestamp oder sowas. Das
kann auch sein. Weil es müsste erst nach 1980 losgegangen sein. Mit dem ganzen Button drücken.
Ja, aber der muss ja nicht bei Null losgegangen sein. Wenn das so ein Zeitstempel ist, der hat 1971 oder so
begonnen. Okay, kann also auch sein. Ich hätte jetzt gedacht, der fängt vielleicht bei Null an, dann 108, dann 216 und so weiter und so fort.
Ach so, ja. Müsste ich mir mal angucken auf dem Bild.
Können wir ja wirklich verlinken.
Auf jeden Fall. Ja, genau, verlinken wir. Und du kannst das ja in den Chat werfen, dann kann ich das hinterher übernehmen. Ich habe neulich auch irgendwas nicht übernommen, fällt mir gerade so ein. Das muss ich vielleicht noch nachtragen. Die Karte, genau, als wir über die Karte gesprochen hatten. Die muss ich noch einfügen. Na gut, kommen wir zur Bewertung. Dann fang doch du mal an, Jan.
Uff, schwierig. Ich mag Echo als Charakter total gern, vor allem wie er redet. War eine sehr rätselhafte Folge. Ich gebe eine 23. Eine 16. Ich gebe eine 16.
Mhm.
Kann aber nicht genau festmachen, warum.
Phil?
Ich gebe auch eine 16. Flashbacks hatten wir ja vorhin schon gesagt. Ist ja einfach wie so oft wieder ein Schwachpunkt und hier besonders, weil wir da wieder nichts Spannendes hatten und das Ganze auch einfach wenig mit der Inselhandlung zu tun hatte. Und das auf der Insel fand ich einerseits interessant wegen der Pearl-Station, weil ich das einfach mag, wenn da irgend sowas Neues kommt und wieder ein bisschen mehr über diese Dama-Geschichte reinkommt. Aber das Außenrum hat mich irgendwie alles nicht so gepackt. Also wie Echo und Locke da im Dschungel unterwegs waren und das, was im Bunker passiert ist, wie Libby gestorben ist und so, das hat mich alles irgendwie nicht richtig mitgerissen.
Okay. Ja, ich gebe auch eine 16. Es ist gefühlt eigentlich ein bisschen besser wie eine 16. Der Jan hat ja am Anfang auch schon 23 gesagt, aber es ist im Gegensatz zu den letzten Folgen schon ein bisschen weniger spannend gewesen alles mit den Stationen. Das hast du schon, Phil, gesagt. Das fand ich auch gut. Interessant fand ich an der Folge eigentlich, dass es nach dem Schockende der letzten Folge, was ja oft ein Hinweis darauf ist, dass was ganz anderes dann jetzt erstmal kommt, um den Zuschauer in diesem Cliffhanger zu belassen, dass man da doch noch gesehen hat, wie es jetzt weitergeht mit dem Thema Flucht von Henry und wer da.
Naja, aber ich finde, das hat relativ wenig, also dafür, wie groß der Schock war, dass da jetzt zwei Charaktere gestorben sind, letzte Folge, hat die Trauer hier irgendwie echt wenig Raum eingenommen. Also das, wie die anderen damit umgehen und was das bedeutet.
Ja, das stimmt. Was ich nur sagen wollte, oft ist das ja so, dass dann ein komplett anderes Thema kommt und man dann davon von dem Bezug zur letzten Folge gar nichts mitbekommt.
Wobei ich das fast noch besser gefunden hätte, glaube ich, weil so fand ich es einfach sehr, sehr unbefriedigend, dass sie es zwar reingenommen haben, aber der Geschichte einfach zu wenig Raum gegeben haben. Also weil wir haben zwar gesehen, es ist irgendwie ganz schlimm für Hurley und er weint und alle sind geschockt und aber das wird eher, ja, halt einfach abgehandelt, damit es gemacht ist, aber hat mich nicht sonderlich berührt, so wie es gemacht wurde.
Okay, deswegen geben wir auch alle nur eine 16. Aber vielleicht erfahren wir ja da in der nächsten Folge noch was drüber, wie es jetzt an dieser Front weitergeht. Wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, macht das unter www.zahlensender.net. Und dann kommen wir schon zu den letzten Worten. Jan.
Oh. An einem Phil mal dran.
Phil?
Also auch wenn es viel zu lang ist, The Artist formerly known as Henry Gale. Das fand ich nämlich ziemlich witzig. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber fand ich lustig.
Was hat es damit auf sich?
Das sagt Sawyer, ich weiß gar nicht mehr, worum es in dem Gespräch eigentlich geht, aber als es halt um die Flucht von Henry oder wie auch immer er eben heißt, geht, nennt er ihn The Artist formerly known as Henry Gale. Wie Prince okay. Und so, der ja 100-mal seinen Namen geändert hat.
Ach so. Also wieder einer von seinen Spitznamen sozusagen.
Wieso nennt der Kate eigentlich dauernd Freckles?
Ja, weil sie Sommersprossen
hat. Okay, ja, das macht Sinn.
Aber er nennt ja hier auch noch ein paar Leute irgendwie anders. Was Jabba. Hatten wir denn da? War das nee, hier so?
Nicht. Nee, nee.
In der Folge? Nee.
Das wäre echt gemein gewesen in der Situation.
Ich hab das nicht alles verstanden. Also er nennt Locke irgendwie Gimpy Mac Crutch, aber ich weiß nicht, wer Gimpy McCrutch ist. Oder was ich das bedeutet. Nicht.
Aber es gab wieder ein paar lustige Spitznamen auf jeden Fall. Ja, wir müssen irgendwann eine Spitznamensendung noch machen. Wo wir einfach nur alle Spitznamen nachlesen, aufzählen und dann war's das. Okay, Jan, hast du in der Zwischenzeit was rausgefunden?
Ja, keine Ahnung, Träume, Yemi, nehme ich Yemi.
Yemi, alles klar, dann nehme ich Hellseher und ich glaube, dann gewinnt fast Phil.
Juhu! Ja, ich finde das sehr schön.
Und damit
ja. Unschlagbar.
Das müssen wir dann noch irgendwie abkürzen. Das
nimmt den ersten Buchstaben von jedem Wort.
Und dem ordnest du dann Zahlenwert zu.
Oh.
Trampf.
Und dann sind wir wieder, haben wir den Bogen zum Zahlensender wieder genau. Geschafft und können uns verabschieden.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao. Yo, Mr. White. Bitch.
Genau. Du hast den Inhalt der Serie sehr gut zusammengefasst.